Ja, wenn euch warm ist, hier sind noch mal 2 Grad mehr, dass ihr dann auch mitfühlen könnt, wenn so die ersten Tropfen hier runterfallen. Ja, es ist schon über 30 Jahre her, da hatten wir als Familie einen sehr guten Kontakt zu einem älteren Ehepaar. Und es war auch für uns Kinder immer schön, dort eingeladen zu sein. Eigentlich ist es ja für Kinder relativ langweilig, bei Erwachsenen einzuladen, die nicht gleichaltrige Kinder haben. Aber da war es irgendwie anders. Und es war auffallend, dass gerade zu der Frau viele Leute die Nähe suchten, viele Leute gerne bei ihr waren und Kontakt hatten. Und dabei war sie jetzt gar nicht mal so sprühend voller Charisma, dass man sagen würde, ja, okay, und die unterhält eine ganze Runde. Eigentlich erstmal äußerlich auch eine sehr unscheinbar zufriedene Frau. Und einmal wurde sie dann gefragt, na, sag mal, wie schaffst du es eigentlich, dass Menschen dir so schnell vertrauen und so gerne Kontakt zu dir suchen? Und ihre Antwort war, alles, was die Menschen brauchen, ist ein bisschen Liebe. Ja, und jetzt unterhalten wir uns 30 Jahre später noch darüber. Sie ist schon lange beim Herrn. Und ja, Liebe nicht umsonst einer der Hauptbegriffe in der Bibel. Die Liebe ist das Höchste, das kennen wir aus dem ersten Korintherbrief, dem Hohelied der Liebe. Und somit schließt es dann, die Liebe ist das Höchste. Ja, aber was ist Liebe? Wäre jetzt ein alter Grieche unter uns, der würde erst einmal mit einer Gegenfrage antworten, naja, welche Liebe meinst du denn eigentlich? Ja, die deutsche Sprache, die kennt extrem viele Schimpfwörter, aber nur ein Wort. Und im Altgriechischen sind mir nur 2 Schimpfwörter bekannt, so zu übersetzen wie Dummkopf und Narr, also für unsere Ohren so geradezu harmlos. Aber die Griechen haben 4 Wörter für Liebe, wo wir eigentlich nur eins haben. Und da macht es auch schon mal Sinn, so ein bisschen einzutauchen. Naja, was meint denn die Bibel eigentlich, wenn sie von Liebe spricht? Und darauf möchte ich erstmal eingehen, von 2 mal 2 Arten der Liebe zu sprechen und dann auf 2 Arten einzugehen. Die göttliche Liebe, und hier lernt ihr schon das erste griechische Wort, die Agape-Liebe. Vielen sollte das schon mal irgendwo begegnet sein. Und dann die unkontrollierte Eros-Liebe, auch das ein Wort, das jetzt nicht ganz fremd ist. Und über beides redet unser Bibelabschnitt heute, Epheser Kapitel 5 und da die ersten 7 Verse. Aber erstmal zu dem Begriff selbst. Liebe. Da kennt das Griechische einmal das Wort Philein, das ist das Verb, oder Philia, das Name, der Begriff, und kennzeichnet eine gegenseitige Zuneigung unter guten Freunden. Ja, das beinhaltet Vertrauen, beinhaltet Herzlichkeit, auch durchaus Fürsorge innerhalb dieser Freundschaft. Und ein Kennzeichen dieser Liebe, ja, sie ist, beruht auch auf Wechselseitigkeit. Ja, wenn ihr jetzt einen guten Freund habt und das Ganze so als Einbahnstraße immer in eine Richtung geht und ihr zum Beispiel immer die Gebenden seid und irgendwie nie was zurückkommt, kann gut sein, dass die Freundschaft irgendwann auch mal am Ende ist. Ne? Freundschaftliche Liebe beruht auf Wechselseitigkeit. Wir haben biblische Beispiele dafür, zum Beispiel David und Jonathan. Jonathan, der Königssohn, der sogar auf Kosten sein Leben aufs Spiel zu setzen, für David da war und eine Männerfreundschaft hier auch gepflegt hat. Wir finden häufig das Wort die Liebe unter Geschwistern, ein Wort, das sehr häufig im Neuen Testament auch vorkommt. Oder auch so ein bisschen im übertragenen Sinn Jakobus 4, Vers 4, da ist von der Liebe zur Welt die Rede, ja, dieses freundschaftliche Verhältnis zu dem System dieser Welt ist da gemeint, ja? Und ja, eine sinngemäße Übersetzung wäre freundschaftliche Liebe. Da sieht man jetzt schon mal so ein bisschen, was hinter einer sinngemäßen Übersetzung steckt, weil man würde zu Recht sagen, naja, von freundschaftlich steht da ja im Grundtext gar nichts, da müsste ich jetzt nur mit Liebe übersetzen, aber da würde mir etwas fehlen, was eigentlich in dem einen Wort Philia oder Philein im Griechischen drinsteckt. Ne? Und sinngemäße Übersetzungen fügen dann vielleicht schon mal ein Wort hinzu, aber mit dem Sinn, dass die Bedeutung komplett rüberkommt. Ne? Und ihr werdet andere Bibeln finden, die sind sehr wortwörtlich und da kommt dann nur Liebe vor. Die sagen, nee, also ich erfinde jetzt hier kein Wort hinzu, aber auf Kosten, dass die Bedeutung nicht ganz klar ist, was dieses Wort eigentlich ausmacht. Dann gibt es das Wort Storgein, Storge. Das spricht von der natürlichen Liebe innerhalb einer Familie. Eine Liebe, die, man kann fast sagen, genetisch veranlagt ist, die einem in den Mutterschoß gelegt wird. Das ist die Liebe der Mutter zu ihrem Kind zum Beispiel, vom Vater zum Kind oder von den Kindern zu Eltern. Auch die geschwisterliche Liebe, wo man sagt, naja, eine Mutter liebt einfach, weil es ihr Kind ist, ein Vater liebt einfach, weil es ihr Kind ist. Wir haben ein paar Mütter so, ich denke, ihr gebt mir recht. Hier braucht nicht erstmal eine Bewährungsphase eintreten. Nein, das ist eine natürliche Liebe, die in aller Regel da ist. Und ja, auch eine Art Wechselseitigkeit ist, also sie ist einfach natürlich in beiden Richtungen da. Das bedeutet nicht, dass die Mutter nur liebt, wenn das Kind sie liebt, sondern der Normalfall ist, dass diese Liebe wechselseitig ist. Wir finden zum Beispiel in der Bibel die Geschichte von Jakob zu seinen Söhnen, gerade zu Josef und Benjamin. Ja, diese Vaterliebe, die da ist, vielleicht sogar in einer Ausprägung, wo man sagt, naja, nicht mehr ganz gesund, dann wurden die einen Söhne etwas bevorzugt gegenüber den anderen. Oder Maria und Martha gegenüber ihrem Bruder Lazarus. Und sie kümmern sich, ne, wo er krank war, gehen zum Herrn her, hilf doch unserem Bruder. Wir finden auch in Römer 12, Vers 10, den Satz, dass die Geschwisterliebe Phil Storge sein sollte. Da merkt ihr, haben wir beide Wörter in eines kombiniert. Und zwar, wir als Glaubensgeschwister haben auch so ein bisschen diese natürliche Liebe. Etwas, was mir immer wieder auffällt. Ich bin ja oft auch unterwegs, auch in anderen Gemeinden. Und wenn ich Glaubensgeschwister sehe, wir kennen uns eigentlich gar nicht richtig, ist aber eine Verbundenheit da, wo ich mir ab und zu denke, ja, wie kommt denn das eigentlich? Ja, und das ist diese natürliche Liebe. Da kann ich gar nichts dafür, da kann ich gar nicht dran arbeiten. Die ist erstmal grundsätzlich da. Ja, das ist das zweite Wort und auch ja eigentlich wechselseitig. Ne? Die ist von beiden Seiten da. Dann haben wir Eran, das Verb, oder Eros. Ja, das ist die leidenschaftliche Liebe, die begehrende Liebe. Und Kennzeichen ist, anders als Philae und anders als Storge, es ist eine Einbahnstraße. Und zwar in meine Richtung. Ich begehre etwas und das muss ich haben, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und auch wenn das Wort Eros sehr vorgeprägt ist im Deutschen, es ist jetzt breiter als die erotische Liebe. Ich habe als Beispiel angegeben, zum Beispiel die Liebe Esaus zu dieser Linse war Eros. Das war, ich begehre diese Suppe, ich liebe sie, ich will sie haben und koste es, was es wolle. Und das Erstgeburtsrecht, ja, das gebe ich auch noch dran. Da kommt diese Liebe zum Vorschein, auch wenn das Wort selbst so in der Bibel nicht erscheint. Auch das Hohelied hier im durchaus gottgegebenen Rahmen, wo der Bräutigam ein Begehren hat bezüglich seiner Braut und auch andersrum, Eros. Und hier könnte man sinngemäß übersetzen, ja, das ist die sinnliche Liebe, die begehrende Liebe. Und wie gesagt, Kennzeichen, nicht Wechselseitigkeit, sondern ich begehre, es ist Einbahnstraße. Und dann haben wir viertens diese Agape-Liebe, die als Hauptkennzeichen hat, dass es eine sich selbst aufopfernde Liebe ist. Und auch im Sinn einer Einbahnstraße, nur eben in die andere Richtung. Das heißt, dass ich ohne über etwas Wechselseitiges nachzudenken, meine Liebe hingebe, meine Liebe ausschütte. Und das eine große Beispiel, das wir kennen, ist die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Christi zu uns, die sich ausgeschüttet hat für uns, ohne danach zu fragen, was sie eigentlich zurückbekommt. Sinngemäß die hingebungsvolle Liebe. Ja, und wir sehen, dass durchaus auch verschiedene Lieben so zusammenspielen können. Wir nehmen jetzt mal das Bild nochmal einer Mutter, da ist diese Storge-Liebe da, das ist die natürliche Liebe, die einfach fast genetisch veranlagt ist, aber sicherlich ist auch diese Agape-Liebe da, das heißt, dass die Erklärung dafür, dass eine Mutter nächtelang am Bett ihres kranken Kindes verbringen kann, ohne jetzt zu überlegen, naja, was bekomme ich eigentlich zurück, das ist diese sich selbst aufopfernde Liebe der Mutter. In einer Ehe zum Beispiel, ja, findet man eigentlich alle Lieben. Ja, es ist dann irgendwo eine Familienbande, diese Storge-Liebe ist ein ehrliches Verhältnis. Ja, mit eine gute Ehe ist auch irgendwo eine freundschaftliche Beziehung, diese viele Liebe. Wir haben die Eros-Liebe, siehe das Hohelied, und man hat aber auch diese sich selbst gebende Liebe, ohne danach zu fragen, was zurückkommt, diese Agape-Liebe. Ja, in der Ehe finden wir also alles vier zusammen, wenn sie gut funktioniert. Na gut, ich möchte heute Morgen über die letzten zwei Lieben sprechen. Der Untertitel der Botschaft war ja zwei Einbahnstraßen der Liebe, Eros und Agape, und zwar in der Reihenfolge, die Bibel selbst vorgibt, Agape und dann Eros. Und ich möchte erstmal den Text lesen, die ersten zwei Verse, und zwar aus der dualen Bibelübersetzung. Ihr findet sie auf der Gemeinde-Homepage seit einer Woche. Ich hatte ja einen Link rumgeschickt. Das heißt, auf der linken Seite habt ihr eine wörtliche Übersetzung. Im Zweifel ist sie noch etwas genauer, dadurch auch holpriger als die Elberfelder, wenn man jetzt genau wissen möchte, was drinsteht. Aber wir haben auch eine sinngemäße Übersetzung. Und zum Beispiel, wenn jetzt Agape drinsteht, habe ich jetzt hier übersetzt eine hingebungsvolle Liebe. Und dann wisst ihr, was da im Griechischen steht. Ne? Ja, die ersten zwei Verse aus Epheser 5. Werdet zu Gottes Nachahmern, die ihr seine geliebten Kinder seid. Führt ein Leben, das von einer hingebungsvollen Liebe geprägt ist. Gerade so, wie auch der Messias sich voller Liebe euch hingegeben hat, als er Gott zu einer Opfergabe und zum Schlachtopfer wurde. Am duftenden Aroma dieses Opfer hatte Gott gefallen. Ja, soweit erstmal der Bibeltext. Und wir haben hier also die Forderung nach dieser Agape-Liebe, führt ein Leben, das von einer hingebungsvollen Liebe geprägt ist. Und ganz ausdrücklich Verweis auf die Liebe Gottes, von der ich vorhin gesprochen habe. Gerade so, wie sich Christus, wie sich der Messias euch gegenüber hingegeben hat, als er Gott zu einer Opfergabe und zum Schlachtopfer wurde. Als Gott in Jesus Christus am Kreuz hing, hat er sich für uns als Opfer gegeben, ohne zurückzufragen, naja, was macht denn der Jens jetzt wieder, um dieses Opfer aufzubiegen? Er hat sich hingegeben, er hat sich ausgeschüttet in seiner Liebe für uns. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Es gibt nur eine Antwort, aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Und jetzt benutzt die Bibel das als Beispiel und sagt, ja, und ihr, die ihr jetzt Gottes Kinder seid, er spricht zu Gläubigen, nehmt die Art an, die euer Vater im Himmel hat und macht euch diese Art Liebe zu eigen. Eine Einbahnstraße der Liebe in eine Richtung, und wir merken schon, das ist eigentlich völlig entgegengesetzt zu dem, was wir eigentlich möchten. Ne? Also eigentlich, was möchte ich, Jens? Ich möchte die Einbahnstraße in die andere Richtung. Ich habe ein Bedürfnis und das muss befriedigt werden. Und hier sagt die Bibel, nee, 180 Grad Wende. Liebe ist sich selbst hingeben. Und glücklicherweise ist die Bibel jetzt realistisch. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir da oben einen Schalter einfach umlegen können und dann fließt der Strom plötzlich rückwärts. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen ausgeschüttet wurde. Also sprich, die Möglichkeit, diese Form der Liebe auszuleben, ist etwas Übernatürliches. Das kann nur ein Gotteskind, ein Christ, wo das Leben vom Geist Gottes bestimmt ist. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Das heißt, wir brauchen einen Geist, einen anderen Geist, als wenn der natürlich ist, der uns diese Liebe auch erst ermöglicht. Und wir haben die Möglichkeit, Mimen zu sein, Nachahmer. Da steht eigentlich das Wort Mimetai und beschreibt jemanden, der ja eine Mime, die jemanden nachmacht im Theater. Und wie lernen wir die Liebe Gottes? Durch Nachahmung. Ja, wie das funktioniert, lernt man, glaube ich, am besten bei kleinen Kindern. Meine Nichte ist so knapp 3 Jahre alt und ist eigentlich total nett zu sehen. Sie versucht, alles nachzumachen. Ne? Und wenn die Mama in der Küche kocht, ja, dann wird Kochen gespielt. Wenn der Papa irgendwo im Garten arbeitet, versucht sie, damit zu mischen. Und wie lernen kleine Kinder sprechen? Naja, sie versuchen halt auch, alles nachzubrabbeln. Ne? Und mit Erfolg. Also niemand lernt so schnell und gut eine Sprache wie ein kleines Kind. Glücklicherweise ist das so. Und jetzt heißt es, naja, die Gläubigen sollen ständige Nachahmer unseres Vaters im Himmel sein. Das bedeutet erstmal, dass wir uns viel mit Gott beschäftigen müssen. Ein Kind lernt deswegen eine Sprache, weil es ständig eine Sprache hört und versucht eben das nachzubrabbeln und irgendwann funktioniert es. Und Gott wünscht es sich genauso, dass wir uns mit ihm beschäftigen, ihn kennenlernen, ihn mehr und mehr kennenlernen und versuchen, so in seine Fußstapfen zu laufen und seine Art und Weise uns auch anzueignen. Ja, und das kennen wir ständig. Also das Kind vom Bild hatte ich. Ich habe tauchen gelernt, habe ich beim ersten Mal ganz genau darauf geachtet, als ich meine Geräte zusammengebaut habe, wie es der Tauchlehrer gemacht hat. Und Schritt für Schritt wurde es vorgegeben und ich habe es nachgemacht. Ja, und irgendwann ging es in Fleisch und Blut über, dass ich es jetzt mehr oder weniger mit verbundenen Augen tun könnte, weil sich das so angeeignet hat. Wie lernt ein Auszubildender? Naja, indem er auf die Hände des Auszubildenden, des Meisters schaut, ne, und versucht zu erlernen. Also eigentlich das, was die Bibel hier fordert, ist etwas, was wir überall anders auch kennen. Wir beschäftigen uns dauernd mit etwas, versuchen es nachzumachen und irgendwann eignen wir uns dann auch ein anderes Verhalten an und trichtern es uns ein. Und hier, ja, reicht es aber nicht aus, irgendwo mal einen Kurzartikel zu lesen übers Tauchen und dann kann ich tauchen oder einen Bibelvers vom Kalenderblatt abzulesen und dann weiß ich, wie Gott funktioniert. Es ist ein ständiges sich beschäftigen mit hier gefragt. Und wenn wir Gott wirklich kennenlernen, glaube ich, und hier spreche ich aus Erfahrung, dann fasziniert uns das Wesen Gottes. Und so wie wenn man vom Tauchen oder von irgendeinem anderen Hobby fasziniert ist und ständig drüber nachdenkt, so denken wir auch gerne über den Gott nach, von dem es heißt, dass er alles sprengt, was unser Vorstellungsvermögen fassen mag und an Liebe alles sprengt, was wir in irgendeiner Form ergreifen können. Und hier braucht es Zeit, hier braucht es Ruhe, um drüber nachzudenken. Also nicht ein Abhaken von 2 Kapiteln Bibel lesen. Also schön, wenn ihr 2 Kapitel Bibel lest pro Tag. Aber Zeit auch über das Gelesene nachzudenken. Ich gehe gerne spazieren und rede mit Gott und denk über ihn nach. Ja, da braucht es bei mir zumindest auch eine gewisse Zeit der Ruhe dazu. Und das, was uns als Menschen dann als Höchstes auszeichnet, ist die Liebe unseres Schöpfers nachzuahmen. Diese Agape-Liebe, die nicht da Halt macht, wo es selbst unangenehm wird, sondern die weitergibt und bis hin ja, zum Opfer, wie es Gott vorgelebt hat. Jesus hat mal ein Bild, eine Geschichte erzählt, um das nochmal zu verdeutlichen. Und ich glaube, die meisten von euch werden es kennen. Er sprach von diesen 2 Schuldnern. Er sagt, na, da war einer, der im Königreich Schulden angehäuft hatte und irgendwann vor den König zitiert wurde, diese Schulden zu begleichen. Und Jesus nennt auch die Summe, die dieser angesammelt hat, 10.000 Talente. Wir zahlen heute in Euro. Was sind Talente? Ein Talent sind 6.000 Drachmen. Ein Drachmen ist das, was ein Handwerker an einem Tag ungefähr verdient hat oder ein Tagelöhner verdient hat. Also das kann man sagen, grob ein Tageseinkommen, das heißt für ein Talent wenn du 20 Jahre gearbeitet hast und jeden Tag alles weggesteckt hast, 100% weggesteckt, hast du ein Talent bekommen. Und jetzt sagt Jesus, ja, dieser hatte aber nicht ein Talent, das hätte er vielleicht innerhalb von 20 Jahren mit Mühe und Not noch abrackern können, sondern 10.000 Talente. Hätte er schon ein bisschen länger dran arbeiten müssen. Und ja, diese gewaltige Summe, 10.000, das war die größte Zahl, die die Griechen heute kannten. Das war also, um wirklich zu zeigen, mehr Schulden, als man sich überhaupt irgendwie vorstellen kann, hatte dieser arme Knopf angesammelt. Weiß nicht, wofür er es ausgegeben hat. Ne? Also 4 Provinzen, römische Provinzen der damaligen Zeit, da Galiläa, Idumea, Judäa, Samaria, die haben ungefähr 900 Talente Steuern pro Jahr eingesammelt. Also kommt auch an die 10.000 nicht dran. Also der hatte einiges auf dem Kerbholz und irgendwann kam der Tag X, dass der König gesagt hat, du, mir fehlen 10.000 Talente in der Kasse. Was ist denn damit? Und er muss schweigen und kann nicht bezahlen. Der König sagt, naja, jetzt arbeite mal ab. Also 20 Jahre für ein Talent mal 10.000 sichert. Und er kniet hin und fleht und weint und sagt, Herr, ich will alles bezahlen. Unsinnig. Selbst einen Bruchteil hat er nicht geschafft. Und dann ist Agape-Liebe des Königs da. Er schenkt ihm einen ganzen Talent. 5.000. Ja, selbst wenn er 9.999 Talente geschenkt hätte, wäre es doch zu viel. Nee, er schenkt ihm 10.000 Talente. 9.999 Talente wäre immer noch ein guter Deal gewesen, aber hätte den armen Mann fürs Leben ruiniert. Der König schenkt ihm alles. Unglaublich. Und dann geht er hin und die Geschichte geht dann so weiter, naja, hat er überhaupt verstanden, was Agape-Liebe ist, dieser Knecht. Und er sieht einen 100 Denare, die er ihm schuldet. Der andere schuldet ihm 100 Denare. Ist nicht viel, ne? So 3 Monatsgehälter, also das macht ihr ja mit links, ne? Wenn euch jemand 3 Monatsgehälter schuldet, sagt er, ja, komm, was ist das zwischen mir und dir, ne? Nee, ist schon eine Summe. Also, wo man sagen muss, naja, also die würde ich auch einfordern. Der sagt aber, du, ich kann nicht zahlen. Und die Antwort ist, nee, wie, du kannst nicht zahlen, ich werfe dich jetzt ins Gefängnis, bis du den letzten Denar abgestottert hast. Die Geschichte geht so aus, dass der König ihn nochmal zu sich zitiert und sagt, na, du hast eigentlich gar nicht verstanden, was dir geschenkt wurde. Der Petrus spricht mal später von solchen, die vergessen haben, dass sie von ihren Sünden gereinigt wurden. Der hat es anscheinend vergessen oder hat es überhaupt nicht gerafft, was da passiert ist. Und endet traurigerweise damit, dass der König sagt, na, also du hast es ja überhaupt nicht verstanden, um die 10.000 Talente abzustottern. Und der König, interessanterweise, sagt ja gar nicht, na, hör mal zu, was sind 3 Monatsgehälter, die jetzt dem schenken sollen. Er sagt, weil dir so viel vergeben wurde, solltest du auch vergeben. Das ist eigentlich der Clou. Ja, die Bibel sagt nicht, na, wenn dir jemand 3 Monatsgehälter schuldet, dann ist wurscht. Die Bibel sagt, wenn dir so immens viel vergeben wurde, dann solltest du auch einer sein, der vergibt. Und das hatte der Knecht verpasst. Und jetzt sind wir nochmal beim Epheserbrief. Da Gott uns Christen so viel vergeben hat, dass er uns alle Sünden, alle vergangenen, alle zukünftigen vergeben hat. Und nicht, weil er es gesagt hat, ist wurscht, sondern weil er seinen Sohn am Kreuz für uns bezahlen ließ, mit dem Tod bezahlen ließ, sollen wir solche sein, die gerne vergeben. Da sollen wir ihn widerspiegeln, da sollen wir in seine Fußstapfen treten, da sollen wir überlegen, wenn wir in einer Situation sind und uns nach Rache ist, wie können wir in dieser Situation am besten wiedergeben, was wir selbst erfahren haben. Drüber nachdenken und umsetzen. Mimen sein, Nachahmer sein. Dazu fordert uns die Bibel auf. So, jetzt redet der Paulus aber auch von einer zweiten Liebe von einer anderen Einbahnstraße, die 100% gegensätzlich ist. Es ist keine göttliche Liebe, sondern, jetzt muss ich jetzt fast AC/DC zitieren, Highway to Hell. Es ist die Autobahn zur Hölle, eine fehlgeleitete Porneia. Wir lesen die Verse ab Vers 3. Sexuelle Unmoral und alles, was nicht der Reinheit Gottes entspricht, soll von euch noch nicht einmal erwähnt werden. Ebenso wenig wie habgieriges Verhalten. So gehört es sich für diejenigen, die Gott für sich abgesondert hat. Auch schmutziges und dummes Gerede, schlechte Witze, einfach alles, was nicht passt, sollt ihr sein lassen. Im Gegensatz zu dem allen soll euer Reden widerspiegeln, wie dankbar ihr Gott gegenüber seid. Prägt euch fest ein, dass niemand, der sexuell unmoralisch oder unrein oder habgierig lebt, letzterer ist ein Götzendiener, ein Erbe im Königreich des Messias und Gottes erhalten wird. Lasst euch von niemandem etwas vormachen. Wegen all dieser Dinge wird sich Gottes Zorn einmal gegen diejenigen richten, die seinen Weisungen gegenüber ungehorsam waren. Deswegen macht mit ihnen nicht gemeinsame Sache. Ja, jetzt ist hier von sexueller Unmoral die Rede, das Wort im Griechischen ist porneia und drückt eigentlich relativ allgemein aus ein Verhalten im Bereich der Sexualität, das außerhalb des Willensbereiches Gottes liegt. Wenn wir als Firma ein Produkt auf den Markt bringen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes eine Gebrauchsanweisung. Eine Bedienanweisung. Darin ist enthalten, wie das Produkt gemacht ist, wofür es gemacht ist und wie es denn auch gebraucht werden soll. Und da steht dann zum Beispiel, nein, und da gibt es eine Verpackung und die ist nicht dafür da, aufgegessen zu werden. Ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Also sehr detailliert, wofür etwas gemacht ist und wofür etwas nicht gemacht ist. Und wir als Firma haben ein großes Interesse daran, dass unsere Kunden die Geräte so verwenden, wie wir sie designt haben. Und wenn ein Kunde sie anders gebraucht als gedacht, dann sagen wir nicht, er passt schon und wenn du damit glücklich wirst, dann werd halt damit glücklich. Sondern wir versuchen, dass er möglichst versteht, was sich die Erfinder des Produktes gedacht haben und es sachgerecht gebraucht. Das ist für alle Beteiligten das Beste, für den Kunden, denn er hat dann ein Gerät, wo er wirklich seine Probleme mit lösen kann. Für uns ist es das Beste, weil wir zufriedene Kunden haben und kein Gerät ist es meist auch noch das Beste, wenn es so gebraucht wird, wie man es gedacht hat. So, und mit der Sexualität ist es genauso. Es ist eine Erfindung Gottes, von Gott geschaffen und den ersten Menschen geschenkt und einem jeden Menschen geschenkt als Hochzeitsgeschenk. Ja, wir haben jetzt hier von Tabea und Manuel gehört, sie haben sich für die Geschenke bedankt, von Gott wurden sie auch beschenkt. Ein Geschenk für die Ehe ist die Sexualität. Und die Bibel nimmt hier eigentlich kein Blatt vor den Mund, sondern erklärt, wie diese Gabe zu gebrauchen ist. Und sich von dieser Gebrauchsanweisung zu lösen, wo gesagt wird, ja, das ist Freiheit, führt eigentlich zur Knechtschaft, zur Gefangenschaft und oftmals auch zur Ausbeutung. Und warum ist das so? Wird anders gebraucht, als sich der Erfinder gedacht hat. Und hiervon sollen wir Abstand halten, soll noch nicht einmal erwähnt werden. Wir leben in einer Zeit, wo wir über die Medien, allem voran das Internet, mit Dingen konfrontiert werden, die im Prinzip alles abspiegeln, was irgendwo auf der Welt gemacht wird und das mit wenigen Klicks. Wir leben in einer Zeit, wo 12-Jährige Dinge in HD gesehen haben, wo unsere Großeltern noch nicht mal wussten, dass es sowas gibt, sage ich mal. Und wir als Gemeinde und als Eltern und auch Schulen stehen in der Verantwortung, den Umgang auch mit diesen Medien zu lehren. Um hier keine Generation zu haben, die sich frühzeitig zerstört, weil sie eben nicht im Rahmen dieser Gebrauchsanweisung Gottes lebt. Ich noch nicht einmal erwähnt werden, dass wir uns gedanklich damit beschäftigen. Das ist ja das Schlimme. Den Fernseher kann ich irgendwann ausmachen, das Internet kann ich irgendwann ausmachen. Das Schlimme sind ja die Gedanken, die dann eben noch weiter funktionieren. Und da möchte uns Gott vor bewahren. Interessant sagt er dann ja ebenso wenig wie habgieriges Verhalten. Ich habe immer früher gedacht, na wieso, das, also wovon wird denn jetzt eigentlich geredet? Liebe, Sexualität oder Geld und Habgier? Aber wir haben gelernt, dieses Porneia ist eigentlich Einbahnstraße, da wo ich meine eigenen Bedürfnisse befriedige, und das ist eigentlich dasselbe Denken. Habgier oder Unmoral, es geht letztendlich darum, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse am besten befriedigen, ohne Rücksicht und Verluste auf andere. Auch schmutziges und dummes Gerede, schlechte Witze, einfach alles, was nicht passt. Ja, und hier sind wir als Christen gefragt. Ne? Wir leben ja hier nicht auf einer Insel, und wir sind und haben hoffentlich auch Kontakte zu vielen anderen Menschen um uns herum, wo wir immer wieder in die Situation reinkommen, dass schmutziges Gerede da ist, dummes Gerede, schlechte Witze, und wir Christen sollen hier anders sein, und vermutlich ist es die Dinge, wo wir auch ohne große Predigt uns differenzieren können von anderen. Und die Bibel ruft uns dazu auf. Sondern sollen uns dadurch auszeichnen, dass wir das widerspiegeln, was uns beschäftigt. Ein Mensch redet von dem, was ihn beschäftigt, und er sagt, naja, bei euch Christen, wie sollte es denn eigentlich sein? Ihr solltet voller Dankbarkeit für das sein, was euer Vater im Himmel euch geschenkt hat, und davon solltet ihr reden. Das soll euch auszeichnen. Und das kann eine ganze Predigt sein. Und vielleicht kommen dann Menschen und sagen, du hör mal zu, du hast da gar nicht mitgemacht. Und wie ist das eigentlich? Du bist doch sonst nicht so auf den Mund gefallen. Dann kann man vielleicht anfangen und erklären, welches Weltbild man hat und welches Gottesbild man hat. Prägt euch fest ein, dass niemand, der sexuell unmoralisch oder unrein oder habgierig lebt, letzterer ist ein Götzendiener, ein Erbteil im Königreich des Messias und Gottes erhalten wird. Das heißt, hier von der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen, jemand, der diesen Lebensstil hat. Wichtig ist hier auch die Bezeichnung Lebensstil. Das bedeutet nicht, dass ein Christ nicht immer wieder auch hier in Versuchung kommen kann und auch fallen kann. Ein prominentes Beispiel ist der David. Er war ein Ehebrecher und dann sogar ein Mörder. Aber war das jetzt Programm oder Betriebsunfall bei David? Betriebsunfall, ein schlimmer, keine Frage, hat auch Konsequenzen gehabt. Aber er wurde jetzt von der Gottesgemeinschaft nicht ausgestoßen. Warum? Weil er Gott um Vergebung gefleht hat. Es war nicht normal für ihn. Er wollte dagegen angehen, er hat es bereinigt und vor Gott wieder in Ordnung gebracht. Und das ist eigentlich dann der große Unterschied. Also man könnte jetzt auch sagen, jemand, wo sexuelle Unmoral, Unreinheit, Habgier zum Alltagsprogramm, zum Betriebsprogramm gehört, ohne sich was beizudenken, ohne Buße zu tun und sagen, na wieso, das ist halt das Leben, das ist die Freiheit. Ja, der befindet sich auf der Highway to Hell, auf dieser Autobahn der Hölle. Und wir Christen müssen da an dieser Autobahn stehen und Warnschilder aufbauen und keine Baumalleen pflanzen und auch keine Raststätten bauen, dass es da auf der Autobahn ein bisschen schöner vorangeht. Wir müssen Warnschilder aufbauen. Das macht der Paulus hier. Und interessanterweise warnt er davor und sagt, naja, lasst euch von niemandem etwas vormachen. Wörtlich, lasst euch nicht verführen durch leere Worte. Also damals wohl schon gab es Leute, die gesagt haben, naja, gerade in Ephesus, wo auch die Prostitution sehr stark ausgeprägt war, die Tempelprostitution beim Tempel der Diana, das ist halt Kultur. Und das lässt sich doch prima auch mit dem Christentum vereinbaren. Und wenn jemand so lebt, naja, Hauptsache, er hat sich mal für Jesus entschieden. Hauptsache, er ist vielleicht mal getauft worden oder was auch immer. Und dann am Ende des Tages passt es schon und er hat Gemeinschaft mit Gott. Und das sind leere Worte, das sind gefährliche Worte, das sind so die Raststationen an der Autobahn zur Hölle, die dazu führen, dass Leute sagen, naja, ist wohl alles nicht so tragisch. Aber letztendlich werden die Menschen vor Gott stehen und Gott sagt, naja, da hast du auf leere Worte gehört. Und diejenigen, die diese Worte gesprochen haben, werden sich wohl auch nochmal rechtfertigen dürfen. Und deswegen ganz klar, diese Trennungslinie macht mit ihnen keine gemeinsame Sache. Ja, wir haben heute von zwei grundsätzlichen Arten der Liebe gehört und dann hat es sich nochmal unterteilt. Also zwei Arten der Liebe waren so auf Wechselseitigkeit aus, die Familienliebe und die freundschaftliche Liebe. Und dann zwei Lieben mit Einbahnstraßen in unterschiedlichen Richtungen. Die Agape-Liebe ist die ausschüttende Liebe, die göttliche Liebe, die wir bei Jesus Christus gesehen haben, der sich hingegeben hat, ohne zu fragen, was kriege ich eigentlich zurück. Und wo wir daraus lernen sollten und in dessen Fußstapfen wir gehen sollen. Und das soll uns als Christ auszeichnen. Es gibt aber auch eine Eros-Liebe und ich habe noch hinzugefügt, eine unkontrollierte, also außerhalb des Rahmens dessen, was Jesus bei der Erfindung dieser Liebe gedacht hat. Das ist eine Autobahn zur Hölle. Das ist ein in die andere Richtung. Und wir leben in einer Zeit, wo es nicht attraktiv ist, darüber zu reden, aber wir haben eine heilige, moralische, göttliche Verpflichtung, auch davor zu warnen und aber auch selbst Vorbilder zu sein. Ja, wir selbst leben ja hier auch nicht irgendwo in einem luftleeren Raum. Das sind Fragen, mit denen wir immer auch konfrontiert werden. Wie stehe ich dazu? Und als Christen und eigentlich nur als Christen auch eine Möglichkeit haben, auf den Erfinder zurückzuweisen und sagen, also es gibt einen Gott im Himmel, der hat sich bei all diesen vier Lieben was bei gedacht. Und übrigens, da ist ein Buch, das ist die Gebrauchsanweisung. Wollen wir es mal aufschlagen und darin lesen. Soweit wir heute.